willkommen zur 271. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben unser Sofa wieder mal in die pinke Bar gestellt und besprechen den Film Der Hypnotiseur leider nicht, weil keiner von uns in der Sneak war. Aber wir haben ein buntes Potpourri von Alternativen zusammengestellt.
Potpourri
ist
wieder da.
Das ist mein Lieblingswort jetzt. Und sprechen über viele aktuelle Kinofilme und Filme, die vielleicht noch demnächst auch in den deutschen Kinos erscheinen werden. Mit dabei Robert Krüger.
Hallo.
Und Claudia Perner.
Hi. Und Martin Hayek.
Hallo. Ja, Claudia war in der Sneak. Und hat gesehen Get the Domingo mit Mel Gibson.
Reden wir darüber jetzt erst?
Ja.
Okay. Ja, der Film heißt übrigens auf Deutsch, eine gute Übersetzung des amerikanischen Titels Get the Gringo ist How I Spent My Summer Vacation.
What? Warum denn das?
Yeah.
Ich hätte jetzt gedacht, es ist irgend so ein Mexiko-Schinken, wo sie den Gringo, so weißt du, so Leute
genau so
in staubigen Lederhosen.
So ist das auch.
Was?
Also,
jetzt weiß ich gar nichts mehr.
Also, Mel Gibson spielt hier die Hauptrolle und ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, ihn zu sehen, weil ich dachte, der kriegt doch keine Rolle mehr, aber hier.
Hat er das selbst produziert? Also
ist, ja, er hat es auch selbst produziert. Also er ist nicht, hat nicht selbst Regie geführt, aber er war mit Producer. Und es geht hier darum, dass er irgendwie über die Grenze zwischen den USA und Mexiko prescht mit Geld, was er gestohlen hat. Und er wird dann leider direkt beim Kreuzen, wird er eigentlich sowohl von der amerikanischen als auch von der mexikanischen Polizei gefangen genommen.
Und nicht vorher von Arnold Schwarzenegger beschossen?
Nein. Und dummerweise, in diesem Moment kann man sagen, dummerweise beansprucht die mexikanische Polizei hier das erste Recht und packt ihn so ein. Und dann, gut, erstens stellt sich raus, dass die mexikanische Polizei, sagen wir jetzt, nicht so gesetzestreu ist. aber vor allen Dingen bringen sie ihn in so ein Gefängnis. Das heißt irgendwie El Pueblito oder sowas. Und das ist halt das ist im Prinzip so eine eigene Parallelgesellschaft, wo halt so, die eigentlich ziemlich frei sind innerhalb des Gefängnisses, aber es sind halt so, also es ist wirklich so wie so eine Siedlung, so eine ganz runtergekommene.
Darüber gab es so eine Reportage im Fernsehen, habe ich mal gesehen, das ist wirklich ein komplett abgeschirmtes Dorf, in dem die auch wirklich so, so halbwegs ihr eigenes Wirtschaftssystem haben, also kannst du halt, du hast nicht unbedingt Geld, aber du hast eben Sachgüter, die du hin und her tauschst.
Ja, sie hatten auch Geld dort.
Ja.
Und es ist eben so, also am Anfang, als er da ankommt, fragt er dann so irgendwie, is this a prison or the world's crappiest mall? Ja. Und irgendwie nach kurzer Zeit, okay, also die Figur, die von Mel Gibson gespielt wird, ist halt so ein ganz hartgesottener, auch so ganz schlauer, der halt immer irgendwie noch einen Trick auf Lager hat und so, und der relativ schnell sich da versucht, so seinen eigenen, quasi seine eigene Position zu erkämpfen, aber eben nicht mit der üblichen Haut drauf Art, sondern irgendwie, weil er schlauer ist als diese Idioten und so. Und er freundet sich da mit einem kleinen Jungen an, und zwar wird der Junge gespielt von diesem einen bei Bad Sitter, der Bombenlegerjunge, den wir vor einem knappen Jahr gesehen haben.
Den Film habe ich komplett verdrängt.
Und ja, irgendwie freuen die sich an, und irgendwie kommt dann auch noch raus, dass dieser Junge, dass es mit dem was Besonderes auf sich hat, dass er eine bestimmte Position in diesem Knast innehat. Und letztendlich läuft das dann alles darauf hinaus, dass Mel Gibson hier seine eigene Haut retten muss und die des Jungen und was da noch so dranhängt. Und es gibt dann wilde Schießereien und eine extrem krause Geschichte. Also irgendwie hat es noch nicht ausgereicht, dass er halt in diesem Knast ist und die ganzen Mexikaner ihm eben ans Leder wollen, sondern es gibt da noch irgendwas ganz Verworrenes, was da irgendwie alles dahinter steckt und so. Ja.
Und am Ende kommt er raus oder sowas.
Ne? Ach, das werden wir ja nicht verraten. Aber
Der Drogenermittler-Nachbar von Breaking Bad spielt da mit, habe ich gerade gesehen.
Der Schwager.
Ja.
Der spielt hier auch ein Polizist.
Okay.
Also ist einer von den Polizisten an der Grenze, die ihn irgendwie, also der amerikanische Polizist, der ihn eigentlich gerne mitnehmen möchte.
Okay.
Also letztendlich ist es halt so, Mel Gibson sieht ganz schön mitgenommen aus, also extrem runtergekommen, alkoholikermäßig, nicht ganz zufällig. Und gut, er quält sich halt so durch diesen Film. Das passt ein bisschen schon zur Rolle.
Man könnte sagen, er hat sich auch sehr intensiv auf diesen Film vorbereitet. Ja,
das stimmt allerdings. Also es gibt ein paar ganz lustige Szenen. Gut, dann wenn man halt so diese Form von Action mag, dann ist bestimmt ganz gut. Der Film sieht extrem trashig aus. Das hat vielleicht auch für manche Leute so deinen eigenen Reiz. Also es ist schon ganz schöner Trash.
Und kriegt er sein übliches Lieblingsthema christlichen Fundamentalismus auch irgendwo unter?
Nee, nicht so richtig. Also wir sehen zwar durchaus, dass die Mexikaner auch dort im Knast eben zum Teil da so ihre religiösen Rituale und vor allen Dingen eben, keine Ahnung, so das Bildwerk, was damit zu tun hat und so, das trifft man schon, aber eigentlich Mel Gibsons Hobbyhorse kommt hier nicht zum Tragen. Und
dazu muss er dann wahrscheinlich doch selber richtig viel, um das da reinzupressen.
Ja, also es ist, mein Gott, ja. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt Fans für diesen Film, wobei ich ehrlich gesagt bezweifeln würde, dass es einen Fan gibt, der jetzt dann behauptet, das ist ein guter Film oder sowas. Er ist schon einfach trashig, aber ja, es ist schon in Ordnung. Also für mich persönlich ist er vollkommen überflüssig, aber...
Klingt jetzt nach 4 Punkten, würde ich schätzen.
Ja, würde ich auch sagen. Aber es gibt bestimmt Leute, die 8 geben oder so, weil sie sich super amüsiert haben. Der Film sieht eigentlich auch scheiße aus, muss man sagen. was aber wiederum passt zu diesem ganzen Environment dort. Deswegen würde ich dafür nicht unbedingt Abzüge geben. Und es gibt halt dann so, also schon hypergewalttätige irgendwie Schießereien oder sowas, wo dann auch so richtig gezeigt wird, wie irgendwie dem einem, keine Ahnung, durch die Sonnenbrille ins Auge geschossen wird und sowas. Das ist schon ziemlich fies. Ja, also sowas muss man ertragen können. Und wenn man dieses ganze so irgendwie dreckige Gewalt, Drogen, kriminellen Milieu und dann eben halt so einen hartgesottenen, alten, also, ledrigen Typen, der
ein richtiges Feel-Good-Movie.
Ja, total. Ja, naja.
Ja, Punkte?
4 hatten wir schon.
Ja,
gehe ich gleich morgen bestellen.
Ja.
Unbedingt.
Ich warte, bis es auf den Grabbeltisch kommt.
ihr habt ja noch eine Chance. Läuft ja erst Ende Februar an. Also könnte ja sein, dass ihr noch in der Mittwochs-Sneak kommt.
Ich freue mich drauf. Nicht. Gut, machen wir was anderem weiter.
Ja.
Wollen wir zuerst im staubigen Süden bleiben oder möchten wir ins Wasser springen?
Das passt auch ganz gut, im staubigen Süden bleiben, oder?
Genau, also dann kommen wir mal zu Django. Das ist ja schon seit längerem angelaufen, also jetzt kein Sneak-Film mehr. Kann man aber im Kino noch erwischen. Quentin Tarantinos neuestes Machwerk. Wir begeben uns, man könnte jetzt sagen, in den Wilden Westen, aber Tarantino sagt, es sei kein Western, es sei ein Southern, wenn man ihn fragt, was das für ein Filmgenre ist. Was auch immer er sich dabei jetzt gedacht hat. Django, ich glaube, den Trailer hat jeder gesehen, ist ein Sklave, ein schwarzer Sklave, der von seiner Frau getrennt wurde, weil die auf dem Sklavenmarkt an jemanden anders verkauft wurde, absichtlich auch, um ihn zu bestrafen, also um beide zu bestrafen. Und er wird von einem Kopfgeldjäger, gespielt von Christoph Waltz, Dr. King Schulz, wird er gekauft. Wobei diese ganze Transaktion auch noch so ein bisschen aus den Fugen gerät. Das sieht man ja auch schon im Trailer. Also diejenigen, die ihn verkaufen, haben am Ende nicht mehr so wahnsinnig viel von ihrem Handel. Und er braucht den Sklaven, um einen seiner Kopfgeldjägeraufträge zu erfüllen und eben bestimmte Leute zu identifizieren, die er killen muss, um seine Bounty da einzustreichen. Das ist so das Setup von dem Film. So denkt man das, wenn man den Trailer sieht, dass der Film jetzt dann darum geht, dass sie diese beiden oder diese drei Brüder finden und im Verlaufe dessen natürlich dann auch seine Frau suchen, die irgendwie verkauft worden ist, woanders hin. Das mit den drei Brüdern ist nach 5 Minuten gegessen. Die finden sie gleich als nächstes, knallen sie ab, fertig, Ende dieses Handlungsstrangs. Der Rest des Films geht dann tatsächlich komplett darum, wie die beiden zu Partnern werden und auf der Suche nach seiner Frau sind. Und da treffen sie dann halt auf Leonardo DiCaprio, der im Trailer ja auch schon brilliert. Der spielt halt einen Farmbesitzer, der reichlich Sklaven für sich arbeiten hat. Und eben in dessen Besitz die Frau ist, sondern denken sie sich eine Liste aus, wie sie da möglicherweise zu ihrem Ziel kommen. Das Ganze, man liest ja immer, dass der sehr brutal sein soll, dass der so, man muss sehr viel Blut und sehr viel rohe Gewalt wegstecken. Ich war da aufs Schlimmste vorbereitet, nachdem ich das, auch bei uns in den Kommentaren stand es ja schon drin, dass die Leute gespannt sind darauf, wie wir auf diese Gewalt reagieren, weil wir uns ja zuletzt nach Savages so aufgeregt hatten. Ich war dann am Ende fast enttäuscht. Ich habe dann immer so gewartet und dachte, jetzt wird es gleich ganz, ganz schlimm, aber es gibt da eine Szene, wo ein Typ von einem Hund zerrissen wird. Aber genau das wird dann nicht gezeigt. Man hört dann Geräusche und die Kamera geht dann auf die Gesichter der Zuschauenden. Es ist ohne Ende Kunstblut drin. Es wird auf Leute geschossen und es spritzt immer gleich so ein halber Eimer Kunstblut durch die Gegend. Aber es beschränkt sich dann eben auch auf Kunstblut. Also ich muss keine rausgetrennten Augäpfel, keine Innereien, kein zerfetztes Muskelfleisch, so solche Dinge. Da verzichtet er angenehmerweise drauf, sowas da explizit darzustellen. Es ist halt ein Western, es werden haufenweise Leute erschossen, am Schluss klebt das Blut an allen Wänden, es sieht immer danach aus, wenn die fertig sind, wie bei Kill Bill in diesem Schloss, wo er sich mit Lucy Liu, wo die Bride sich mit Lucy Liu kloppt. Danach ist halt alles voller Blut, aber es ist eben nur Blut und sonst wird kein weiterer Augenmerk auf den Splatter gelegt, was ich sehr angenehm fand. Insofern fand ich es gut zu ertragen. Es war halt ein blutiger Western, aber
wie ist denn das mit dem Redeanteil?
Es ist ein hoher Redeanteil, ist natürlich,
sitzen zwei auf dem Pferd und reden stundenlang.
Nee, das nicht. Sie unterhalten sich ein bisschen, aber es geht dann auch eigentlich, immer weiter. Also sie, ist eine Szene drin, wo Christoph Waltz, dem Django ein Stück aus der Nibelungensage erzählt und, das ist schon auch, da hätte man schon kürzen können. Es sind auch viele Stellen drin, der Film ist 2 Stunden 45 lang. Sind viele Stellen drin, die man hätte kürzen können, aber es sind nicht unbedingt die Anteile, wo viel geredet wird, sondern es sind so sinnlose Sachen drin, wo du manchmal da sitzt und dann wird irgendein Beispiel, die reiten auf das Herrenhaus von der Figur von Leonardo DiCaprio zu, werden da empfangen, es gibt ein riesiges Tohuwabohu, weil Django auf einem Pferd sitzt und alle anderen immer, die Weißen immer, was macht der Neger auf dem Pferd? Ja, das geht nicht. Und noch nie einen reitenden Neger gesehen, das kannst du mal komplett abhaken. Der soll da runterkommen und so weiter. Und dann immer, ja, das ist ein freier Mann und so. Dann diskutieren sie eine Weile und dann ist auch so typisches Tarantino-Gelaber. Und dann irgendeine Szene, wo irgendein Handlanger irgendwelche drei anderen Sklaven über die Wiese treibt und dann folgt die Kamera diesen drei Leuten, wie sie da weggetrieben werden. Und diese ganze Szene dauert, weiß nicht, 15, 20 Sekunden und ist am Ende für nichts mehr wichtig. Und von diesen Szenen hat es andauernd so Dinge, die irgendwie zeigen, was so nebendran noch passiert, die nicht mehr wichtig werden am Schluss. Und du fragst dich im Rückblick immer, warum haben wir das gesehen? Warum haben wir das gesehen? Warum haben wir das gesehen? Aber es sind eigentlich nicht die Teile, wo die Hauptfiguren irgendwie miteinander sich unterhalten. Das hat schon eigentlich immer irgendeinen Spaßfaktor, weil du Christoph Waltz so dermaßen ansiehst, wie viel Freude er hatte, diese Figur mit so einem gemeinen Witz auszustatten, weil er sehr sarkastisch ist und so richtig Freude daran hat, Leute vor den Kopf zu stoßen, Leute mit den Erwartungen der Leute zu spielen und geht in eine Stadt rein, benimmt sich so richtig gegen alle Sitten, weil er eben Django auf einem Pferd dabei hat, sodass sich schon mal die ganze Stadt ist gegen ihn aufgebracht, nur weil er mit dem zusammen da auf einem Pferd reingeritten kommt, statt ihn an der Kette hinterherzuziehen. Und wenn er alle gegen sich aufgebracht hat, lässt er sich den Sheriff bringen, um ihn zu verhaften. Er besteht auch darauf, dass unbedingt der Sheriff kommen soll und nicht der Deputy. Und dann knallt er vor versammelter Mannschaft den Sheriff ab. Und dann denkst du so, warum macht er das? Und dann immer mit so einem Grinsen im Gesicht. Und dann geht er mit erhobenen Händen raus und fängt freundlich an zu erklären, warum und wieso und weshalb. Und wie sich das dann auflöst, ist so saukomisch. Und der ganze Film, der oszilliert immer so zwischen Spannung. Hoffentlich werden sie jetzt nicht erschossen, hoffentlich fliegen sie nicht auf, hoffentlich klappt der Plan so, wie er vorher dargelegt wurde, und urkomischem, ja, wie soll man sagen, es ist nicht direkt Comedy, aber es sind so witzige Dialoge und halt diese Spielfreude von Christoph Waltz, dass du einfach im Kinosessel sitzt und dich nur freust, was da gerade passiert und wie witzig und toll das jetzt gemacht ist. Dann gibt's eine Stelle in der Mitte des Films, taucht dann plötzlich Jonah Hill für 15 Sekunden auf. Da weiß ich nicht, was Tarantino an der Stelle geritten hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt, da die ganze Szene ist mit ganz vielen Pferden, da macht der Film plötzlich einen sehr harten Cut. Also so wirklich, du denkst Filmriss für eine kurze Sekunde, weil die mitten in der Szene an einer Stelle, wo man normalerweise nie schneiden würde, springt es raus in eine, aus der Action in eine völlig ruhige Sache, 100 Meter weiter den Berg hoch und du denkst dir so, was war denn das? War ein komischer Schnitt. Und dann ist für 5 Minuten ist es fast Slapstick-Comedy, also völlig anderes Filmgenre. Wir springen so aus dem Ding raus und dann ist 5 Minuten völliger Unfug und danach sind wir wieder drin und machen weiter Western. Also da habe ich kurz da gesessen, war wirklich verwirrt. Du hast es auch in den Gesichtern der anderen Leute im Kino gesehen. So, was hat der Film gerade gemacht? Was soll das? Die Szene mit Jonah Hill ist dann aber tatsächlich sehr lustig. Und
deswegen ist es wahrscheinlich wirklich kein Western.
Ja, das ist kein Western, weil er nicht in dieser West-Movement in diesem Kontext ist, sondern wenn es um die Südstaaten geht.
Genau. Ja, insgesamt ein bisschen zu lang, spannend, lustig.
Also ein Southcom.
Jamie Foxx kriegt tatsächlich, so wie man das auch überall liest, das kann ich durchaus bestätigen, von Christoph Waltz die Butter vom Brot genommen, so rum. Allerdings ist das nicht unbedingt Jamie Foxx anzulasten, sondern eher dem Skript, würde ich sagen, weil das lässt ihm überhaupt nicht den Raum. Also die ganzen... Christoph Waltz hat einfach viel mehr Anteil an allem. Er treibt die Geschichte voran, er hat die ganzen witzigen Dialogzeilen. Eigentlich ist alles darauf... Django ist wie so sein Schüler, der erst so an das Leben als freier Mann gewöhnt werden muss. Und gegen Ende des Films entwickelt er dann mal sowas wie eine eigene Persönlichkeit und auch einen eigenen Stil, wie er jetzt mit seinem Problem umgehen will. Aber selbst dann... Im Finale des Films macht Christoph Waltz Figur King Schulz noch so Dinge, die einen als Zuschauer schwer überraschen, die auch alle Leute in dem Film, die das dann sehen, was er da gerade tut, überraschen und reißt den Film wieder an sich. Und dann gibt's am Ende nochmal so 10 Minuten, wo Django alleine die Geschichte weiter vorantreiben darf. Allerfrühestens da ist es dann tatsächlich ein Film, der den Namen Django verdient. Vorher hätte er eigentlich Schulz heißen müssen. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde es nicht Jamie Foxx anlasten, ich würde es eher dem Skript anlasten. Okay. Leonardo DiCaprio ist großartig. Dieser schmierige Plantagenbesitzer, der einfach nur noch so, geht es alles, was er da so mit seinen Plantagen macht, ist ihm alles so egal, nur noch für das schöne Leben da. Aber hat dann auch so Anger-Management-Probleme. Und Sam Jackson hat man überall gelesen, er ist der eigentlich große Bösewicht und er sei so finster und so abgrundtief böse. Fand ich jetzt nicht so. Ja, er ist irgendwie, wie heißt das dann in dem Film? Er ist der erste Hausneger von Cabrio, was so unter den Sklaven die verhassteste Position ist, weil es ist der ranghöchste Sklave, der sich mit den Weißen gemein macht, um die anderen Sklaven zu unterdrücken, obwohl er selbst auch Sklave ist. Und deshalb genießt er das geringste Ansehen unter denen. Er ist halt so ein bisschen intrigant und ein bisschen, aber so richtig fies böse. Da habe ich schon deutlich bösere Filmbösewichte gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht, nachdem ich das vorher gelesen hatte, dachte ich, jetzt kommt mal so eine Sam Jackson Performance, wo es mir kalt den Rücken runterläuft, das hat's nicht gebracht, aber insgesamt ein wirklich schöner Tarantino mit lustigen Dialogen, also und dieses Hin und Her zwischen Spannung und Unterhaltung finde ich gut gelungen, aber 20 Minuten zu lang, locker.
Ich habe ein bisschen in amerikanischen Zeitungen gelesen über den Film und hier und dort, also vieles von dem klang eigentlich ähnlich wie das, was du sagst, nur hier und dort wurde dem Film vorgeworfen, dass er sexistisch ist und dass er rassistisch ist und ein paar Artikel haben eben insgesamt die Darstellung eben dieser, keine Ahnung, Unterdrückung im Rahmen der Sklaverei ziemlich kritisiert, wie sie da passiert, weil die eben gesagt haben, das wäre ein bisschen so, wie wenn man in Inglourious Basterds ins KZ gegangen wäre und dann irgendwie cool ästhetisiert irgendwie doch mit einem gewissen Flair dargestellt hätte, wie schrecklich das dort alles ist. Und ein paar dieser Kritiken fanden eben, dass Tarantino zwar so tut, als würde er das Leid und die Unterdrückung in der Sklaverei darstellen, aber es trotzdem nicht sein lassen kann, das irgendwie eben cool aussehen zu lassen und so. Findest du es auch? Oder kannst du es verstehen? Oder?
Naja, es ist natürlich passiert vieles, was Django passiert, ist so cool. Man kann so cool davonkommen und auch am Anfang diese Transaktion, man sieht es ja im Trailer, kann ich vielleicht spoilern, dass eben bei dem Verkauf, wo Django von Schulz gekauft wird, gibt Schulz dann am Ende den anderen Sklaven, die jetzt plötzlich keine Ketten mehr an den Füßen haben und da stehen und erstmal offiziell noch nicht verkaufen, offiziell noch Sklaven sind, aber er gibt ihnen dann so im Augenzwinkern so zwei Alternativen. Ihr könnt jetzt eurem Besitzer da wieder aufs Pferd helfen und mit ihm zurück da und dahin reiten. Oder ihr könnt diese Axt nehmen und mal gucken, was er damit tut und in die zivilisierte Welt in diese Richtung aufbrechen. Und dann hat es so Anmutungen an manchen Stellen, als ob das auch mit so einem Augenzwinkern zu lösen sei. Aber es sind auch ganz viele Stellen drin, wo ganz klipp und klar gemacht wird, wie Sklaven damals behandelt worden sind. Das ist nicht schön anzusehen. Also es wird bis auf die Django-Figur geht's den anderen Sklaven echt nicht gerade gut und auch den Frauen nicht. Also die Frauen, sowohl die Hauptfigur, also seine Frau, die dann am Ende des Films ja auch ein bisschen Screentime kriegt, wobei es wirklich nicht viel ist. Die ersten 70% des Films darf sie immer mal in solchen Rückblenden mal kurz auftauchen und manchmal erscheint sie Django so vor seinem geistigen Auge. Da ist sie im Wesentlichen zum im Feld stehen und hübsch blinzeln angestellt. Gegen Ende des Films, wenn sie dann wirklich da ankommen, wo sie ist, an dieser Plantage, die Rolle, ich weiß nicht, sexistisch, müsste ich jetzt wissen, welcher Stelle oder welcher Idee sie da den Sexismus vorwerfen. Natürlich ist es nicht unbedingt ein emanzipiertes Frauenbild, aber so war es ja damals auch nicht. Also ich meine, die haben da eigentlich alle nicht viel zu lachen. Selbst die Schwester von DiCaprio, also die weiße Plantagenbesitzerin, ist im Wesentlichen da zum nett lächeln und ansonsten aus dem Weg gehen. Ich meine, keine Ahnung, ich war damals nicht dabei, ich weiß nicht, ob sie mehr zu sagen gehabt hätte, aber schwer zu sagen. Okay. Der Rassismusvorwurf quasi so von wegen, es verherrlicht, oder es ist nicht verherrlicht, sondern es ist verharmlost, das wollte ich sagen, die Zustände, wie sie gewesen sein
müssen. Und ich glaube eben auch, das, was du auch beschrieben hast, dieses Verhältnis zwischen den beiden Hauptfiguren, was im Prinzip eben doch darauf hinausläuft, dass der Weiße der ist, der, keine Ahnung, die nicht nur die coolen Lines hat, sondern irgendwie auch so das Mastermind, und der andere ist halt, aber okay, wie du das erklärt hast, dass er quasi erst lernen muss, ein freier Mann zu sein, könnte man ja sagen, das ist ja, hat ja nichts mit einem rassistischen Hintergrund zu tun, sondern
naja, nun, also die Gegebenheiten sind. Das würde ich ihm schon auch zugestehen. Also es ist sogar in dem Film erstmal ein bisschen plötzlich. Also man hat so das Gefühl, am Anfang ist es wirklich so, dass King Schulz Django erstmal erklären muss, was ein Kopfgeldjäger überhaupt ist, was der macht, und ihm dann anbietet, möchtest du hier mitspielen? Ich meine, Weiße erschießen und dafür Geld kriegen, müsstest du doch ganz cool finden. Und er sieht es dann natürlich auch so. Und am Anfang, du siehst, wie er sein erstes Bier trinkt in seinem Leben. Und also es sind lauter so Szenen, wo er erstmal merkt, was das Freisein für Annehmlichkeiten bieten kann, dass der von dem Augenblick nicht sofort ein redegewandter, weltoffener Mensch ist, der sich so so auf intellektueller Ebene mit jemandem an der Bar steht, der weißer Mann, Geschäftsmann, 70 Jahre alt, Franco Nero begegnete da an der Bar, dann auf der Ebene gleich mithalten kann. Das ist ja völlig logisch. Und dann ist es irgendwann so, dass er plötzlich so eine Attitüde entwickelt und wirklich einen eigenen Stil, wie wir jetzt mit dem Problem, ich will meine Frau da rauskriegen, vorgehen, entwickelt und dann auch mit King Schulz ein bisschen aneinander gerät von der Art, wie jetzt hier vorzugehen ist. Und das ist im Film dann so, dass du auch plötzlich denkst, warum macht er denn das jetzt? Er macht gerade alles kaputt. Lass doch bei dem Plan bleiben, den ihr gefasst habt. Aber dann wird es immer mehr so, dass Django eine eigene Vorstellung davon entwickelt. Und
ja. Naja, okay.
Hat ein bisschen wenig so dieses klassische Problem sozusagen, wenn du so einen Film hast, normalerweise irgendwo am Anfang etabliert sich ein Problem, dann müssen sie sich daran abarbeiten, irgendwann lösen sie es dann. Die ersten 50-60% marschieren sie einfach so super cool durch ihren Plan durch und nichts hält sie auf. Da dachte ich dann so irgendwann so, jetzt könnte mal irgendwas passieren, wo sie nicht mehr so glatt durchgehen. Das kommt dann erst ziemlich am Ende und dann aber auch mit Wucht, also.
Okay.
Ja.
So gut wie in Glorious Bastards?
Besser.
Besser?
Ja.
Wow.
Also ich war nach Inglourious Basterds zwar auch zufrieden, fand den toll, aber ich finde den hier schöner. Also das ist
okay.
Auch der Soundtrack ist Wahnsinn.
Der Soundtrack ist immer gut.
Ja, jetzt hat er Ennio Morricone dazu gekriegt, für ihn Musik zu machen. Und auch wenn wir jetzt schon etabliert hatten, dass es kein Western im Sinne ist, sondern ein Southern oder was auch immer ist, es mutet natürlich wie ein Western an. Es wird die ganze Zeit geritten, es wird geschossen, die Leute haben Hüte auf und Revolver. Und dann hast du so Szenen, wo dann geschossen oder gekämpft oder sonst irgendwas wird, die sehr, sehr slick und sehr cool inszeniert sind. Dazu läuft dann ein Hip-Hop-Beat. Und es wird auch gerappt. Es ist so eine geile Kombination. Die hatte ich so zwar noch nie gesehen, aber das passt so wahnsinnig gut, dass man manchmal einfach nur grinsend im Kinositzel sitzt. Und das,
also würdest du sagen, wer das noch erwischt im Kino, sollte die Gelegenheit
den sollte man wahrnehmen. Den sollte man sich ansehen. Und der verträgt die große Leinwand und den guten Sound im Kino auch sehr, sehr gut. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht irgendwie von 7-mal Werbung zerfressen irgendwann.
Ich glaube, schau auf DVD. Ich weiß nicht, ob ich für Tarantino ins Kino gehe.
Okay. Gesehen habe ich in der Astor Film Lounge, vielleicht dazu noch die kurzen Worte, das hatten wir schon mehrfach angesprochen. Ist wirklich schön, ist teuer, aber
Wie teuer war das jetzt?
16 Euro, glaube ich. Ich kann es jetzt nur so. Ich kann es jetzt nur so mutmaßen, weil ich eingeladen wurde, aber so, ich glaube 16 oder 18 Euro, sowas in der Richtung kostet die Karte.
Okay.
Wir haben dann in einer der letzten Reihen gesessen und die hinteren Reihen und die ganz vorderste haben abklappbare Fußhölkerchen. Das heißt, du hast so nochmal so 30 Zentimeter vor deinem Sitz so ein kleines Podesthöckerchen, was du so umklappen kannst, da kannst du die Beine drauflegen.
Cool.
Der Sessel an sich ist wie so ein Sitz im ICE in der ersten Klasse. Wenn du dich anlehnst, dann geht die Lehne so ein kleines Stück zurück und die Sitzfläche fährt so ein Stück vor.
Mhm.
Also du hast das ist wie so ein Liegesessel. Du hast deine eigenen zwei Armlehnen, dazwischen ist so ein bisschen so ein Holzbrettchen, wo du dein Glas Wein abstellen kannst und da ist auch so ein ganz kleines gedimmtes Licht, dass du siehst, wo deine Kekse sind, die auch im Dunkeln findest.
Also auch
dann,
hier Hand halten mit dem Nachbarn ein bisschen schwierig, oder?
Ja, es ginge noch, aber es ist auf jeden Fall mindestens mal doppelt bis dreimal so breit der Abstand wie in einem normalen Kino zum Nachbarsitz. Und halt selbst vor diesem Hocker ist noch so viel Fußraum, dass der Kellner noch vorbeikommt, der dir dann...
Der kommt dann auch während des Films, oder?
Nee, der kommt nur während der Werbung.
Mhm.
Dann gibt's noch so eine komische Lichtshow, die auf die Musik abgestimmt ist zwischen der Werbung und dem eigentlichen Film. Und vorne im Foyer gibt's ein Begrüßungsgetränk und wenigstens mal...
Mich an die 90er Jahre, wo sie im Kinopolis mit diese furchtbare Lasershow veranstaltet.
Ja, die Lichtshow, das hätte man sich schenken können, aber auch schon mal wieder ein Kino, wo es eine Garderobe gibt, ja, wo ich meine Jacke loswerde und da nicht drauf sitzen muss während des Films.
Ja.
Ist alles so, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Aufpreis wert ist, aber es ist eine sehr, sehr angenehme Kinoerfahrung. Und
es soll so geschaltet sein, dass man niemanden vor sich sitzen hat direkt, oder?
Also es ist ziemlich
sehr steil.
Es ist ziemlich steil gemacht, also und dadurch, dass die Leute sich in ihrem Liegesitz sowieso so zurückfläzen, sind ja eh flacher. Wo ich mich gefragt habe, ob das noch funktioniert für Leute, die deutlich kleiner sind als ich, ist durch diese steilen Treppenstufen hat es vor dir quasi nochmal so ein Stück Gang, wo du durchgehen kannst vor diesen Hockerchen für die Füße. Und davor ist wie so eine kleine Reling, so ein kleines Geländer, dass du nicht dem Vordermann quasi von hinten in den Sitz reinfällst. Und diese Reling bei meiner Größe war die noch unter der Leinwand, wenn ich so nach gerade ausgeschaut habe. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich vielleicht einen Kopf kleiner wäre, weiß ich nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ich hätte mich da jetzt mal in den Sitz fallen lassen können, aber irgendwie am Anfang, bevor der Film angefangen hat, hatte ich gedacht, so diese Reling, hoffentlich stört die nachher nicht. Wenn der Film angefangen hat, hat sie nicht gestört, aber vielleicht stört die jemanden, wenn man kleiner ist, keine Ahnung. Und es ist erstaunlich klein, das Kino. Also der Saal ist zwar riesig, aber diese Art von Sitzanordnung, diese enormen Sitzabstände, die fordern natürlich Tribut, das heißt, die schiere Gesamtanzahl der Sitze ist deutlich geringer, als in so einen Saal normalerweise reingepresst werden würde, was sich dann darin auswirkt, dass wir nicht reserviert hatten, über eine Dreiviertelstunde vor Filmbeginn da waren und es gab keine Karten mehr, alles wegreserviert. Mhm. Wir mussten dann bis 5 Minuten vor Filmbeginn warten, wo die Reservierungen sich dann auflösen und man schaut, wer quasi nicht kommt, und über die Schiene sind wir dann noch reingekommen. Aber das hätte ich nicht gedacht, dass du da hinkommst, eine Dreiviertelstunde vor Film, und es dann heißt, ja, nee, noch 3 Einzelplätze irgendwo verstreut im Kino frei. Und du dann erstmal so eine Dreiviertelstunde zitternd im Foyer sitzt und denkst, ja, hoffentlich kommen wir noch rein, hoffentlich kommen wir noch rein, sonst war das hier alles umsonst. Und wo gehen wir dann hin, was machen wir mit dem Abend? Ja, hat aber noch funktioniert.
Cool.
Cool.
Klingt ganz gut.
Habe ich Punkte gegeben? Nein. Nein. Ich würde ihm mal einen 9 geben, glaube ich.
Wow, gut.
Ja.
Und wie viele Punkte für das Kino?
Das kriegt auch 9.
Kriegt auch 9.
Das, also, wenn man den Preis nicht mit reinrechnet, für den Preis kann man sicher diskutieren, wie viel man da abziehen will. Ich hatte einen.
Aber ich finde den Preis jetzt ehrlich gesagt gar nicht so hoch, weil wenn du
einen
Film mit Überlänge im Metropolis anschaust, was für ein Wochentag war das?
Ein Sonntag.
Ja, dann würdest du auch wahrscheinlich 12 Euro zahlen oder so.
Ja, nein, es ist, der Preis wird natürlich noch hässlicher, wenn du noch was zu trinken oder so haben willst. Ich hatte irgendwie so ein Schälchen mit Käse, Oliven und Keksen. Das nennt sich irgendwie Weinbegleiterplatte, und ein Glas Wein dazu. Und diese zwei Dinge zusammen, dieses Weinbegleiterplättchen und ein Glas Shiraz, sind nochmal 14,50 oder so. Ja,
das ist halt wie, also wenn du dann sonst weggehst.
Sonst, ja, klar. Ja. Und aber das scheppert dann halt. Dann bist du halt, wenn ich die Kinokarte jetzt hätte selber bezahlen, wäre es halt weit über 30 Euro gewesen.
Ja.
Oder nein, ja doch, knapp 30. Und das ist für einen Kinobesuch dann schon derbe. Aber klar, du kriegst auch eine ganz andere Erfahrung dafür, als wenn du dich jetzt irgendwo in so ein schäbiges kleines Loch setzt.
Ja. Mhm.
Die haben auch, soweit ich weiß, auch nur eine gewisse Auswahl an Filmen. Also die zeigen längst nicht alles.
Ne? Nein, die haben,
die machen ja eher so programmkinoartig, ja, oder?
Nicht
so.
Die haben auch nur einen Saal, was es natürlich sowieso schon schwierig macht. Und im Moment läuft Django und Life of Pi.
Mhm.
Und dann noch irgendwelche Übertragungen aus der Met in New York.
Ja, machen sie wie vorher das 3D-Kino dort auch.
Und dann wechseln sie halt so, keine Ahnung, pro Donnerstag wird dann, ich glaube, so habe ich es bisher beobachtet, wird dann ein Film ausgewechselt. Nicht beide auf einmal. Der eine läuft dann irgendwie noch eine Woche weiter oder so. Ist jetzt so, dass ich das jetzt natürlich so, wenn ich jetzt Life of Pi, habe ich zwar noch nicht gesehen, aber wenn ich den jetzt auch schon gesehen hätte, wäre so im Moment, dass du dann sagst, ist jetzt eine Woche lang nichts für mich bei, weil ich...
Ja, aber man würde ja, gerade wenn es dann eben doch mehr kostet, so würde man da ja auch nicht jede Woche
hin. Nee, natürlich aber nicht, so aber...
Für mal, wenn man irgendwie was Schönes machen will. Dann.
Schön.
Ja.
Also ich finde, das klingt ganz gut.
Kann ich empfehlen. War ich sehr begeistert.
Du hast schon angedeutet, es geht jetzt um Wasser.
Genau, jetzt springen wir ins Wasser. Ich habe noch gesehen Mavericks, oder der Originaltitel heißt Chasing Mavericks. Ein Film mit Gerard Butler in der Hauptrolle, nein, in der zweiten Hauptrolle. Nach einer wahren Geschichte, das ist die Geschichte von Jay Moriarty, einem Big Wave Surfer aus Kalifornien, der damals berühmt geworden ist, weil er als 16-Jähriger mit einem wirklich spektakulären Wipeout auf dem Titelbild von Surfers Magazine gelandet ist, in dieser Maverick-Welle, was eine riesige Welle in Kalifornien ist, die nur zu bestimmten Jahreszeiten bei Winterstürmen da mal anbrandet.
Da hat es jetzt kürzlich einer in Portugal geschafft, eine 30 Meter Welle zu reiten.
Und das habe ich irgendwie so
beiläufig gelesen. Das wird gerade ausgewertet, ob das wirklich 30 Meter sind und wie weit das ein Rekord geworden ist.
Ja, da hatte ich die Überschrift irgendwo gelesen, aber ich habe es nicht weiter vertieft.
Also Riesenwellen sind irgendwie gerade wieder im Gespräch.
Genau. Und Jay Moriarty ist nicht besonders alt geworden. Ich glaube, er ist irgendwie Mitte 20 oder sowas mehr, weil älter ist er, oder 21 sogar nur.
Der ist in dieser Welle auch umgekommen, ne?
Nee, der ist beim Tauchen, wie heißt denn das, wenn man ohne Flaschen, also Apnoe tauchen, ist er ertrunken auf den Malediven.
Scheiße.
Aber dieser Film spielt deutlich früher, spielt da zu der Zeit, wo Moriarty zwar schon gesurft ist, also der Film beginnt, wo er als kleines Kind wird er gerettet von Frosty, das ist sein späterer Mentor, der wohnt auf der anderen Straßenseite, das ist eben die Rolle, die Butler spielt, und im Laufe des Films sehen wir den Moriarty dann als Jugendlichen, wie er eben surfen will und das dann auch lernt und dann eben irgendwann entdeckt, dass sein großer Held Frosty da eine geheime Welle kennt und das ist eben diese Mavericks und dann will er da unbedingt hin und will unbedingt dort auch mitsurfen und der andere, also Frosty nimmt ihn dann so eher, anfangs eher widerwillig unter seine Fittiche und bietet ihm an, ihn zu coachen. 12 Wochen hätten sie noch Zeit, dann würden diese Wellen wieder aufhören oder so lange haben sie irgendwie noch die Chance und dann kommt das erst in x Monaten wieder. Und in diesen 12 Wochen bringt er ihm quasi in einem harten Programm bei, was er wissen und können muss, um diese Welle zu überleben. Das ist dann alles Hollywood-gerecht verdichtet. Die Geschichte trieft von Pathos und von großen Männerfreundschaften und sinnlosen Zeitplots mit irgendwelchen Liebschaften mit seiner Kindergartenliebe und Schlaganfall-Tod von Frostys Frau und allem möglichen. Ich weiß nicht, inwiefern die Teile auch der wahren Geschichte geschuldet sind. Ich hoffe es nicht. Ich habe, beziehungsweise eigentlich hoffe ich es schon, weil ansonsten wirft es ein sehr schlechtes Licht auf den Drehbuchautor. Um es kurz zu machen, der Film ist aus Sicht des Surf-Fans sehr, sehr sehenswert, weil die Surf-Anteile des Films wirklich toll gemacht sind. Die waren da mit der Kamera so nah dran, in den Wellen so drin. Ich habe dann gelesen, dass im Laufe der Dreharbeiten 6 Red-Kameras vom Ozean verschlungen wurden. Jede davon kostet so zwischen 30.000 und 40.000 Dollar. Also haben sie 6 Stück von verschlissen, das ist schon derbe. Gerard Butler hat sich auch von unter anderem von Laird Hamilton, also unserer ganz berühmten Big Wave Legende, das Surfen beibringen lassen und sie haben ihn tatsächlich in den Mavericks mit einem Jetski an die richtige Stelle gezogen und haben ihn da mal runtergeworfen.
Echt?
Ja.
Was also, hat er gemacht?
Ja, das hat er gemacht und er hat sich 9 Wochen lang wildestem Training gegeben. Das ist natürlich auch alles dieses Blabla, was sie immer alles ablassen, aber so wir das jetzt mal glauben wollen, hat er sich einem intensiven Surf-Coaching unterzogen und hat im Nachhinein gesagt, er ist dann auch, hat auch wohl einen derben Wipeout hingelegt, wo es ihn da in die Waschmaschine, wie die Surfer sagen, einmal den Vollwaschgang gegeben hat. Und hat da wohl auch so seine Todesängste ausgestanden zwischendrin. Und ist mit sehr viel Respekt wieder rausgekommen und hat gesagt, also er könnte sich durchaus vorstellen, öfter surfen zu gehen, aber er bezeichnet sich selbst immer noch als blutigen Anfänger, der für diesen Film da mal einmal mit den großen Jungs spielen durfte und das ganz toll fand. Wie gesagt, die Aufnahmen sind richtig, richtig geil. Die restliche Geschichte und wie sich dann unser junger Held mit irgendwelchen Kumpels aus seiner Schule, die ihn dann irgendwie mobben, weil, keine Ahnung was, weil er das falsche Brett hat und so weiter. Diese Geschichten sind alle so platt und so dumm, dass du immer wieder hoffst, dass sie bald wieder ins Wasser gehen, weil das kaum, also das ist, der Teil ist wirklich schlimm. Gerard Butler spielt das alles sehr überzeugend, also diesen langhaarigen Surf-Zottel nimmst du ihm völlig ab. Auch die Surf-Szenen, wo er wirklich in Großaufnahme zu sehen sind, muss ich sagen, hatte beeindruckend hingekriegt. Das ist alles sehr, sehr glaubwürdig. Auch das, was so geredet wird über Surfen, hat alles Hand und Fuß. Als Nicht-Surfer, der jetzt nicht irgendwie eine besondere Affinität zu solchen Wellen hat, würde ich nicht empfehlen, den Film zu gucken. Alle Leute, die da irgendwie eine Connection zwischen sich und diesem Sport spüren, sollten da vielleicht reingehen für die Bilder und bei der Story ein Auge zudrücken. Insofern müsste man die Punkte jetzt irgendwie auch zweiteilen. Also für die Aufnahmen würde ich durchaus 7-8 geben. Für den Gesamtfilm wahrscheinlich eher irgendwie so 5,5 oder so 6. Ja.
Okay.
Chasing Mavericks ist schwierig zu kriegen im Kino, obwohl er mit den ganzen großen Wellen natürlich die große Leinwand verdient. Im Kino in Frankfurt lief er nur eine Woche und dann auch noch nur in Griesheim. Das war an dem Tag, wo es den Eisregen gab. Da sind dann auf dem Rückweg alle Straßenbahnen ausgefallen und ich kam nicht mehr nach Hause. Es war ein bisschen,
auf der Eiswelle zurückgeritten.
Ich wollte auf der Eiswelle zurückreiten, aber es ging nicht. Ich habe dann die Taxiwelle geritten.
Oh.
Ja, war dann auch im Endeffekt auch ein teurer Kinobesuch, aber auf eine andere Art und Weise als der andere. Nee, das könnte schwierig sein. Ich weiß nicht, wo ihr das jetzt hört und wann und ob ihr noch eine Chance habt, in euren Kinos diesen Film zu erwischen. Ist halt dann doch wieder so ein Nischenprodukt. Ja, und macht Lust auf Sommer. Ja. Sommerurlaub. Tödliche Wellen.
Tödliche Wellen.
Ja.
Mavericks.
Obwohl man immerhin in dem Film auf tragische Ertrinktode von irgendwelchen Seitprotagonisten, die irgendwie inszeniert werden, um uns allen klarzumachen, wie gefährlich das ist, dann doch dankenswerterweise verzichtet hat. Das hatte ich so zwischendrin noch befürchtet, dass jetzt gleich noch irgendjemand ganz tragisch ertrinken wird und wir dann noch die große Tränendrüsennummer fahren. Das hat man dankenswerterweise weggelassen.
Das klingt nett.
Ja, weil es ist auch so ein Plotpoint, wo normalerweise, wo sie dann immerhin noch unbedingt noch hin müssen. Aber wir wurden schon mit der unnötigen Love-Story, auch wenn die der wahren Geschichte geschuldet ist, wurde man damit auch schon noch gequält. Ja.
Ja, so. Vom Kino geht's dann bei dir gleich weiter zur Flimmerbox.
Genau.
Nämlich, du hast noch irgendwas im Fernsehen gesehen.
Die Flimmerbox, das hast du schön anmoderiert, aber du hast den auch zur Hälfte gesehen, Claudia.
Oh ja.
The Box.
Ja.
Mit Cameron Diaz.
Und Marsden? James Marsden? Keine Ahnung.
Warte, ich habe ihn hier.
Ist der aus 27 Dresses.
Aha. James Marsden. Siehst richtig. Und Frank Langella.
Stimmt.
Der den halbgesichtigen, ominösen Mann spielt. Das Exposé der Geschichte ist im Wesentlichen so, ich gebe dir eine Kiste, wo ein Knopf dran ist und ich sag dir, wenn du den Knopf, du hast 24 Stunden Zeit, dann komme ich morgen wieder und wenn du in diesen 24 Stunden diesen Knopf drückst, stirbt irgendwo auf der Welt ein Mensch, den du nicht kennst, aber ich gebe dir $1 Million. Und wenn du den Knopf nicht drückst, dann hole ich die Kiste morgen um die gleiche Zeit wieder ab
und biete das jemand anderem
an. So. Mhm. Das ist das Dilemma, in das unsere beiden Hauptfiguren reingeworfen werden. Und natürlich kriegen wir vorher noch lang und breit und sehr triefig erklärt, warum sie unbedingt Geld brauchen. Das Kind und die Schule und die Privatdings und die Promotion
vom
Dings und so, ja, alles total scheiße. Aber man wohnt in einem tollen Haus und in einem tollen Haus und fährt eine teure alte Corvette. Wo ich mir denke, naja, so schlimm kann es ja nicht sein, aber gut. Dann hätte ich gedacht, dass der Film so ein bisschen dieses moralische Dilemma irgendwie so ergründet, in dem man da so steckt und habe dann überlegt, wie will der jetzt eigentlich, also wo soll der jetzt 1,5 Stunden Film rauskommen, aber irgendwie machen sie dann relativ schnell.
Moralische Dilemma geht's nicht.
Da geht's nicht drum, man macht dann relativ schnell kurzen Prozess, drückt diesen Knopf, nimmt die Millionen und denkt sich, okay.
Aber shit
happens. Dann ab da wird der Film weird. Also dann fangen seltsame Dinge an, die man jetzt auch vielleicht alle nicht spoilern sollte.
In welchem Genre ist der denn zu verorten?
Science Fiction Mystery Thriller-Dings.
Rom-Com-Dom.
Das eher nicht. Also diese ominöse Figur, die dieses Angebot gemacht hat, ist dann im Laufe des Films noch häufiger zu sehen. Die beiden fangen dann an, so ein bisschen rumzugraben, was da jetzt, also was ist das für wen arbeitet der, was ist das für eine komische Cooperation, und es zielt dann relativ schnell auf so einen Komplex aus NASA, CIA und NSA und der spielt passenderweise, da verrät der Film eigentlich auch schon, worauf es rausläuft, alles auch in Langley, Virginia, wo die CIA ja sitzt und ab da wird es dann wirklich komisch und es kam mir dann so vor, als ob der Regisseur irgendwie, das ist der gleiche Typ, der Donnie Darko gemacht hat, als ob der irgendwie mit Gewalt versuchen wollte, irgendwie, jetzt machen wir mal sowas ganz Mystery-mäßiges und wir machen mal so ein bisschen auch David Lynch, so Leute, die irgendwo im Hintergrund hinterm Fenster stehen und immer irgendwie so in jeder zweiten Szene steht irgendwo einer und zeigt so ein Peace-Zeichen oder so, ja, und dann der taucht dann irgendwie 5-mal auf und steht immer irgendwo im Rückspiegel vom Auto oder durch 3 Fenster auf der Party hinter der Küche, wo man irgendwie so durch die ganze Menschenmenge steht oder hinten und macht wieder so, ja, oder
warum so, weiß man aber nicht.
Ja, das kommt dann ganz viel später,
also
aber
ich finde auch, dass erstmal fängt es ja so an, wo du das Gefühl hast, das ist so ein ganz billiges eben so ein Horror-Ding oder irgendwie sowas, so ein bisschen so wie Insidious oder so. Und dann merkt man aber irgendwie Drehbuchschreiber gone crazy.
Ja, genau.
Das muss alles viel komplizierter. Das ist alles so viel komplizierter, ja.
Ja, genau.
Dummerweise war das dann der Moment, wo ich dann tanzen gegangen bin, deswegen ich weiß nicht so richtig, wie das dann aufgelöst wird. Ich wurde zurückgelassen mit so einem, Warum?
Ja. Okay. Der ganze Film lässt einen auch am Ende mit so einem Warum zurück. Okay. Es kommen dann ganz viele Leute mit Nasenbluten drin vor.
Ja, genau.
Das wird dann auch noch so halb kurz erklärt irgendwann. Das kann ich jetzt auch alles nicht verraten. Ich kann es verraten, wenn das Aufnahmegerät aus ist. Aber auch die Erklärung ist nicht befriedigend. Und es werden dann so Andeutungen gemacht. Irgendwann zwischendurch war ich dafür bereit, dass jetzt gleich Aliens landen. Aber auch da wird man dann enttäuscht. Und also am Ende zieht der Film sich mit dem Fazit mit einem ganz billigen Trick aus der Affäre.
Aha.
Und man denkt sich.
Der Drehbuchschreiber hat einfach keinen Bock mehr gehabt.
Nee, es ist, also der Trick ist dann am Ende.
Das war alles nur ein Traum.
Ja, so billig ist es nicht, aber fast. Nein, er geht dann zumindest zu einem Stück zurück, das du am Anfang schon gesehen hast. Es comes full circle. Aber es ist total unbefriedigend. Also es ist dann zu Ende und du denkst dir so, hä?
Jetzt bin ich aber gespannt.
Was war das für eine gequirlte Scheiße?
Okay, jetzt muss ich doch noch fertig schauen.
Also, nee.
Der Vater klappt das Märchenbuch zu, sagt so, jetzt schlaf schön.
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. Nun ja, also.
Nicht so richtig.
Nicht so. Gar nicht. Also 5 Punkte höchstens. Gegen Ende ist er spannend, das kann man ihm nicht absprechen. Also man will dann schon wissen, warum denn jetzt und wieso haben die alle Nasenbluten und was soll das dann alles? Und am Ende wird es so halb gar aufgelöst, es bleiben ohne Ende Fragen offen und ist frustriert.
Ich finde, dieser Marston ist auch so typische B-Garnitur, weil der ist so, der sieht so gut aus, eigentlich ein bisschen zu gut, so ein bisschen profillos gut aussehend, irgendwie so, man vergisst ihn immer sofort wieder, er ist halt so ein x-beliebiger, gut aussehender Mann mittleren Alters und irgendwie ist der so, das passt so richtig zu dem Film, finde ich.
Das
ist so unremarkable, aber irgendwie komisch.
Ja. Average.
Oh Gott, ja, average.
Ja, und Frank Langella spielt diesen Typen, der das Angebot macht und mit so einem halben Gesicht, der irgendwie schwer entstellt ist und unsere Hauptfigur Cameron Diaz hat auch einen verunstalteten Fuß.
Den sie dann gleich zum Anfang ihren Studenten zeigt oder sowas.
Ja. Und
Da habe ich mich wirklich gedacht, so, wenn mich das jemand fragen würde im Kurs, können wir ihren Fuß sehen, würde ich schönen meine Tag Socken noch ausziehen.
Ja, erst noch den kniehohen Stiefel rausfummeln und dann den Fuß rausholen.
Nein,
angeblich habe ich in der Trivia irgendwo gelesen. Die beiden Hauptfiguren sind nach des Regisseurs Eltern modelliert. Also die Mutter des Regisseurs hat auch so ein Problem mit dem Fuß nach einem Röntgenunfall, weil das kommt im, ich weiß nicht, ob du so weit geschaut hast, der Fuß ist kaputt wegen eines Röntgenunfalls. Und der Vater war tatsächlich auch Optiker bei der NASA.
Ah, ja.
Insofern, also da haben sie, hat er sich sozusagen autobiografisch, aber ich nehme nicht an, dass die Knöpfe gedrückt haben und Millionen erhalten haben.
Wer
also
weiß.
Keine Ahnung. Ja, nee, also nettes Stück Text, wenn man ihn so in der Fernsehzeitung liest, dann denkt man sich, oh, Knopf, Millionen und so, das könnte ja irgendwie so ganz lustig werden, da mal so hinterher zu spüren, was, weil die erste Idee war so, du drückst auf den Knopf und dann fällt dein Mann um, aber es hieß ja explizit, es stirbt jemand, die du nicht kennst. Insofern dann denkst du dir so, naja, es sterben so und so viele Millionen Leute auf der Welt jeden Tag, drücke ich halt den Knopf, die sterben ja sowieso.
Ja, oder auch nicht, weil du bist ja dein direkter Verfahren.
Ja, genau. Und eben dieses ganze Spannungsfeld zu ergründen, da denkt man sich, könnte man was draus machen, aber der Film dreht
einen ganzen Film draus
machen. Also dreht so also weg,
für diese Frage interessiert sich einfach nicht,
interessiert
genug.
Sich der das Film so, überhaupt
mal
nicht,
kurz
genau.
So ein paar Minuten spielt es mal eine Rolle und dann so, ach komm.
Ja, genau, kommt ein Knopf und dann gucken
und
wir
dann
mal,
haben wir andere Probleme.
Ob wir irgendwie die NSA hier noch reinholen können, komische entstellte Menschen.
Ah, okay.
Ja, nee.
Aber ganz ehrlich gesagt, trotzdem interessiert es mich jetzt mehr als gestern. Gestern habe ich gut damit gelebt, dass ich den Rest nicht gesehen habe. Aber jetzt würde ich ehrlich gesagt doch noch gerne sehen.
Also mich interessiert auch die Auflösung. Das muss ich vielleicht unbedingt erzählen, wenn wir dieses Band jetzt abschalten.
Nee, ich möchte es nicht hören. Ich werde es vielleicht noch irgendwie anschauen.
Okay.
Na gut. Das war keine Empfehlung und trotzdem fühle ich mich. Okay.
Nun ja.
Ja.
Nee, dann haben wir noch Gossip. Hat noch jemand was?
Gossip?
Gossip. Ja.
Weiß nicht.
Ich habe kein Gossip.
Ich möchte die Graham Norton Show empfehlen.
Oh ja, das habe ich schon auf Facebook oder sowas vernommen, dass du da...
Ich habe das neulich irgendwo im Profil irgendeines Social-Media-Netzwerkes von irgendjemandem, ich krieg's jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr zusammengelesen, dass jemand da Fan von der Graham Norton Show ist. Und dann habe ich gedacht, WTF. Und dann habe ich das gegoogelt und habe gefunden, Graham Norton, ein offensichtlich homosexueller Moderator einer, oder vielleicht unterstelle ich ihm das jetzt auch nur, ich weiß es nicht, aber so wirkt er auf mich, Moderator einer Talkshow, so zwischen dem Sofa-Anteil von Wetten, dass, nur der Moderator ist cooler, aber die Art der Gäste, also sind so alles so Hollywood-Ikonen, die da hinkommen, und dann so ein bisschen wie die alte Kerner-Show, also ist nicht so, dass die Leute wie bei Harald Schmidt so nacheinander reinkommen und er unterhält sich mit jedem Einzelnen, sondern die sitzen alle so direkt, kommen alle auf einmal raus, sitzen alle nebeneinander und dann geht es ein großes Gechatter so zwischen den Leuten. Und aber es hat so ein bisschen so eine Late-Night-Anmutung, wie vielleicht die Harald Schmidt-Show mit, hat einen kurzen Stand-Up-Anteil am Anfang und ist dann einfach eine lustige Talkshow und mit halt wahnsinnig hochkarätigen Gästen, weil da in der BBC die halt, und vor allen Dingen die nicht übersetzt werden müssen, über Wetten, dass, sondern da sitzen dann halt einfach irgendeine Hollywood-Ikone, deren Namen ich vergessen habe, oder was heißt Ikone, so eine Schauspielerin halt, die gerade einen Grammy für Hasse nicht gesehen gekriegt hat, Ricky Gervais und Johnny Depp nebeneinander und irgendein englischer Schauspieler sitzen da zu viert nebeneinander auf dem Sofa und unterhalten sich und es gibt einfach so gute Laune und du lachst dich die ganze Zeit kaputt und man kriegt so ein bisschen mit, dass Johnny Depp einen wirklich total krassen Humor hat und gar nicht so dieser ernste, bedachte Typ, den er immer so sonst, auf den er als der so rüberkommt, so dieser Schauspieler, der wenig sagt und eher immer mit langen Haaren und tiefem Blick in die Kamera schaut, so hat er auf mich immer bisher gewirkt. Und dann sitzt er da und amüsiert sich einfach mit Ricky Gervais und dem Moderator.
Also über irgendwelche... spielt lauter total seit 10 Jahren nur alberne Rollen im Prinzip.
Ja, aber der hat wirklich, einen total kranken Humor. Also das ist total unterhaltsam. Und ich habe da noch so ein paar alte Folgen auf YouTube geschaut und die fand ich echt lustig, die Sendung. Ich muss jetzt rauskriegen, wo ich da aktuelles Material herkriege. Aber der BBC-Player funktioniert ja in Deutschland leider nicht. Oder zumindest nur sehr eingeschränkt. Muss ich alles noch ergründen. Wenn nicht, muss man sich wieder irgendwie mit Halbseiten-Tricks nach England verorten. Naja. Graham Norton Show.
Okay.
Da gucken sie mich beide an.
So, Schweigen im Kanal.
Als ob ich jetzt nicht schon genug geredet hätte. Ja,
dann heißt es jetzt einfach abschalten.
Ja.
Also Peter Lustig-mäßig.
Genau.
Ihr macht jetzt aus.
Wir nämlich auch. Das Mikrofon bleibt jetzt stumm. Und
Das Mikrofon war eigentlich die ganze Zeit ziemlich stumm.
Ja.
Ich finde, das Mikrofon hat nicht unangemessen viel geredet heute.
Im Gegensatz zu so, das hat
Tschüss.
Aber, das hat komische Faxen die ganze Zeit gemacht.
Genau. Ja.
Ja.
Okay. Gut.
Bis nächste Woche.
Bis bald.
Tschüss.
Komisches Ende.